Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die Folge 360 mit Dorothea von Wichertnick. Viel Spaß!
Und da kommt dann diese innere Glasdecke zu tragen, dass ich natürlich total frustriert sein kann über eine Arbeitssituation und ich kann hier nichts erreichen. Ich mich aber fragen muss, sozusagen, was in mir hindert mich, klarer und offener zu sein und zu artikulieren, was ich wirklich will. Ja, weiß ich denn überhaupt, was ich wirklich will? Also es ist zum Beispiel faszinierend, auch wenn ich jetzt primär mit Unternehmern arbeite, die meisten sind so, ne, geprägt davon, immer für alle anderen zuständig zu sein, dass sie überhaupt kein Gefühl haben, was will ich. Ja, und dann wird auch so eine Unternehmerarbeit ist dann nicht wirklich frei, sondern letztlich sind die in einem Fadenkreuz von lauter Menschen, die was von ihnen wollen, aber sie selber haben nicht den Freiraum. Ich glaube, wir brauchen im Sinne von New Work, und ich finde das hochrelevant, ja, wir brauchen beides. Wir brauchen die Arbeit an der Struktur, dem, was von außen gegeben ist, was uns passiert. Aber wir brauchen anderes Bewusstsein, wo können wir uns innerlich befreien, um wirklich mit der inneren Kraft, die wir alle haben, mit diesem inneren Feuer gute Arbeit zu machen.
Wer sich entwickeln will, sollte die eigenen Glasdecken kennen, um sie dann zu durchbrechen und das eigene Potenzial zu entfalten. Das ist, was ich mitgenommen habe aus dem heutigen Podcast, in dem Dorothea von Wichertnick zu Gast ist. Sie hat die wichtigsten CEOs des Landes beraten und weiß genau, dass Leadership im Inneren bei sich selbst beginnt. Ich freue mich sehr, heute mit ihr in diesem Podcast einzutauchen in die Frage, wie New Work uns dabei helfen kann, die eigenen inneren Glasdecken zu entdecken und dann aber auch zu durchbrechen und uns dann auch wirklich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Gerade auch am Ende des Jahres ist es gut, nochmal reinzuschauen in die eigene Story, um dann neue Ziele für 2026 zu stecken. Mein Name ist Gabriel Rath, falls ihr mich nicht kennt. Ich mache das hier seit 2018. In diesem Podcast geht es um die Geschichten von Menschen, die was ausprobieren, die mutig und neugierig und vor allen Dingen auch zuversichtlich Dinge angehen und ja einen positiven Begriff von Arbeit vermitteln. Ich bin verheirateter Vater von drei Töchtern. Meine mittlere Tochter spricht hier seit ein paar Jahren das Intro ein und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr im Gegenzug erklären, was sie so tun. Es geht also auch um Wissensvermittlung hier im Podcast. Wenn es euch gefällt, dann abonniert diesen Podcast. Ich gebe alles, um hier mit spannenden Menschen zu sprechen und das Wichtigste aus ihnen rauszukitzeln für euch. Und von daher freue ich mich natürlich, wenn ihr folgt, drückt auf Abonnieren in eurer Podcast-App und bleibt auf dem Laufenden. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Episode auf die Ohren. Vielen Dank dafür und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Dorothea von Wichertnick. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Dorothea heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Ja, schöne Grüße aus München und ich finde es ganz wunderbar, bei dir hier zu sein, Gabriel.
Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind am Freitag, das ist der Tag, an dem die Podcasts erscheinen und an dem auch viele Podcasts aufgenommen werden. Was ist Freitag für dich für ein Tag?
Freitag ist für mich zumindest jede zweite Woche der Tag, wo ich sehr in mich gehe, wo ich nur ein Coaching habe und Zeit habe, an meinen Themen weiterzuarbeiten. Ja, ansonsten ist es ein voller Tag, weil viele Coaches Freitag auch als ihren Reflexionstag haben und es damit ein heiß begehrter Termin ist.
Ja. Es gibt auch Unternehmen, die dann freitags den meetingfreien Tag ausrufen. Genau. Das habe ich jetzt auch schon oft mitbekommen. Aber wir nutzen den Tag heute noch ganz produktiv und wollen auch mal in deine Arbeit heute reinschauen und in die Themen, die dich gerade so beschäftigen. Zu Beginn darfst auch du meiner mittleren Tochter Mathilda mal erklären, was du tust. Die spricht hier das Intro ein. Man muss fairerweise dazu sagen, dass unsere Jüngste mittlerweile kräftig mithilft, die Frieda, die ist 6 und die springt da manchmal ein und muss auch schon belohnt werden, soll sie auch. Ist ja auch schon ein bisschen Engagement, was dann auch gerne ja wertgeschätzt werden sollte. Was würdest du denn der Mathilda sagen? Was machst denn du so?
was ich so mache den ganzen Tag. Ich spreche mit Menschen, die was Cooles machen wollen in der Welt und die auf dem Weg dahin feststellen, dass sie zwar diese Energie haben, so wie wenn du was Großes bauen willst. Ja, weiß nicht, was macht Mathilda besonders gerne?
Cheerleading zum Beispiel.
Cheerleading, cool. Ja, bei Cheerleading muss man ein paar Dinge auch lernen. Ja,
also du willst Performance, ne? Gemeinsam.
Performance, du willst eine coole Cheerleaderin werden. Und das ist natürlich toll, wenn du diese Energie hast und die Begeisterung. Aber du musst halt auch ein paar Dinge lernen. Und da gibt es so ein paar Dinge, die man so Schritt folgen, die kann man einfach mal so lernen. Ja, und bei den Menschen, die ich begleite, so ein paar Schritt folgen können, die wollen Unternehmen bauen meist und so die Kernsachen wissen sie. Und dann gibt es aber für einen guten Cheerleaderin, die hat auch eine Ausstrahlung, die hat ein bisschen mehr als nur die Schritt folgen können. Ja, die macht das mit einer ganz besonderen Energie. Und in diesem Bereich arbeite ich mit meinen Klienten. Ich helfe ihnen, diese besondere Energie zu entwickeln, damit sie das, was sie tun, so richtig, richtig gut machen. Und das ist eine ganz tolle Arbeit, weil wir über ganz viele persönliche Dinge sprechen und das für die Menschen, wie sicher auch für dich, ist toll, ist dann zu sehen, wow, die Performance klappt und ich erreiche was, was ich bisher noch nicht erreicht habe.
Gibt es denn auch Themen, über die ihr nicht sprecht?
Ich meide Themen, die eher so taktisch sind an der Oberfläche. Also ich meide die Themen, wo es jetzt im Fall von Mathilda nur um die Schrittfolgen geht. Ich gucke eher dorthin, wo es dann weniger gut zu beschreiben ist, was eigentlich zu tun ist.
Dann lass uns doch mal in deine Geschichte schauen. Erzähl uns doch mal, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist. Was hat dich so geprägt?
Was mich geprägt hat, ich bin aufgewachsen. Mir ist nochmal wirklich im letzten Jahr auch bewusst geworden, als sozusagen die vierte Generation lauter starker Frauen, die sehr viel erlebt haben, was natürlich in der Zeit auch üblich war. Viel prekär, Krieg, Vertreibung, viele Verluste, die immer wieder sozusagen ihre Familien getragen haben. Das ist sozusagen, wenn man ganz weit zurückgeht. Bin aufgewachsen im klassischen mittelständischen Haushalt. Mein Vater war Marketingmanager. Erst bei Sprengel, es war Schokoladenfabrik, und dann bei Balsen. Das fanden wir immer super. Meine Schwester und ich haben eigentlich immer gesagt, hey Papa, irgendwann musst du noch zu Haribo gehen. Dann haben wir das irgendwie komplett. Ist leider nicht passiert. Meine Mutter war Lehrerin. Also gut behüteter, guter Mittelstand, Pfadfinder. Ich habe immer sehr früh Verantwortung gehabt, habe sehr viele Dinge gemacht. Dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
War das auch in der Münchner Region oder kommst du woanders?
Nee, ich komme aus Hannover und ich bin dann zum Studium nach Darmstadt gegangen und das ist eigentlich ganz lustig, weil das wiederholt sich jetzt bei uns in der Familie. Ich wollte ursprünglich Physik studieren. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann sagten alle, wirst du Ingenieur? Und dann dachte ich, dann Ingenieur, und dann ist Wirtschaftsingenieur draus geworden und bin ich in Darmstadt gelandet. Und das sind so die ganz tiefen Wurzeln. Mit Physik ist lustig, wer heute zwei meiner drei Söhne Physik studieren. Also irgendwo hat das zurückgeschlagen. Und bin dann nach der Uni paar Jahre im Konzern gewesen, habe auch eine Zeit lang über in die Forschung zu gehen. Das spielt für mich heute wieder eine Rolle, weil ich gerne Strukturen entwickle und nachforsche. Und bin dann aber danach ganz lange in der Strategieberatung gewesen, 12,5 Jahre, habe sehr viel M&A gemacht. Irgendwann war das dann genug damit. Und dann bin ich für 8 Jahre in 3 C-Level-Positionen gegangen. Also ich habe insgesamt so 15, 20 Jahre wirklich Führungserfahrung operativ, immer in Wachstumsumfeldern. Das ist für mich tatsächlich ganz zentral. Jenseits meines ersten Corporate Jobs bei der Telekom hatte ich eigentlich immer Unternehmen, wo die Gründer noch drin waren, oder mein erster CEO-Job war ein Unternehmen, wo ich die erste Nachgründergeneration war. Und das zu erleben, wie Gründer arbeiten, wo die sozusagen auch anschlagen in ihren Kompetenzen, das prägt heute tatsächlich meine Coaching-Arbeit, weil ich begleite Unternehmer auf der Reise, ihr volles Potenzial zu entwickeln und gute, große Unternehmen zu bauen.
Wenn wir mal an den Beginn gehen würden, als du in eine C-Level-Position kamst, was würdest du dir da aus heutiger Sicht raten?
Was ich mir aus heutiger Sicht raten würde, ist, und das zieht sich durch mein Leben, ich sehe das aber auch bei ganz, ganz vielen Unternehmen, Unternehmern, wir sind so sehr geprägt aus dem, ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, also wir arbeiten hart, wir beweisen uns, das ist auch super in den ersten Phasen von der Gründung, in der ersten Phase der Karriere. Nur wenn man auf dem Top-Level ist, geht es eigentlich nicht mehr unbedingt nur um die Arbeit. Also man tut natürlich trotzdem was, aber was viel, viel wichtiger wird, und das habe ich komplett unterschätzt und das auch nach hinten losgegangen ist, dass der Kernjob eigentlich ist, viel draußen zu sein, viel im Unternehmen zu sein, ein sehr breites Netzwerk an Beziehungen zu haben, um derjenige zu sein, der letztlich ja, wie so ein Adler in der Thermik immer spürt, was läuft wo, was sind die Themen, der sich viel Zeit nimmt für seine Stakeholder, für seinen Beirat, für seine Shareholder, fürs Team, für den Markt. Und das habe ich viel zu wenig gemacht. Ich habe immer gedacht, ich müsse weiter hart arbeiten, das war ich ja gewohnt.
Und würdest du sagen, dass C-Level auch dazu da ist, Kultur ein Stück weit vorzuleben und vorzugeben? Manchmal hat man ja den Eindruck, dass alle so auf die Führungskräfte schauen, was ist denn jetzt hier, was ist denn hier quasi der Kurs, den wir gehen? Oder ist es mehr so der Adler, der Kreis, der alles aufnimmt? Oder ist es beides?
Also für mich ist es beides. Ich finde schon zentral, dass die oberste Führungsriege Kultur prägt und vorlebt. Je größer das Unternehmen ist, desto wichtiger ist es natürlich auch, Impulse aus der Organisation aufzunehmen. Bei den Unternehmen, mit denen ich jetzt viel arbeite, den gründergeprägten Unternehmen, ist es völlig klar, dass sozusagen das Mindset, dass der Gründer ist im Prinzip mit seinen Werten das Unternehmen.
Das merkt man dann, ne? Oft, dass die Kultur ganz viel mit der Person zu tun hat,
total,
die das hochgezogen hat. Das kenne ich auch, ja.
Ja, und das macht es dann eben auch so ganz besonders, ja, weil das ist das, was nicht kopierbar ist am Ende. Ja.
Und dann
wie siehst du das?
Also, ja, ich kenne das aus eigenen Erfahrungen, eigenen Jobstationen. Spannend ist dann immer, wenn dann diese Person aus dem Unternehmen geht, wie das dann weitergeht. Ne? Das führt dann manchmal zu Irritationen. Dann kommt jemand Neues, der vielleicht auch hier und da fortschrittlichere Ansichten hat, aber alle wollen eigentlich so weiterspielen, wie das bisher gespielt wurde, ne? Weil das so der bekannte Weg ist.
Ja, das ist schwierig. Ich meine, es kann letztlich in beide Richtungen losgehen. Wenn da eine sehr gute Kultur herrscht, also sag mal so, wenn jemand eine gute Kultur geschaffen hat, finde ich, ist, und das ist tatsächlich auch so eine Philosophie hinter meiner Arbeit, gute Gründer, die eine gute Kultur schaffen und so, die Startup-Kultur ist ja was ganz Besonderes. Idealerweise schafft es der Gründer, diese Kultur, die so an ihm hängt, so wie du es auch gerade gesagt hast, zu institutionalisieren und die so tief im Unternehmen zu verankern, dass es sich dann die richtigen Manager sucht, um das weiterzuleben. Aber das ist wirklich hohe Schule, das erreichen nur ganz, ganz wenige.
Kennst du den Philipp Westermeier, den Gründer und Chef von OMR ja schon? Der war auch bei mir jetzt zweimal im Podcast und ich habe ihn jetzt beim letzten Mal auch gefragt, ob es ein OMR geben könnte ohne ihn. Da war kurz Pause und dann hat er, glaube ich, gesagt, er hofft, dass es immer mehr so ist. Nachvollziehbar. Trotzdem ist viel an eine Person gekoppelt, die natürlich auch die auch so ein Spirit mitgeprägt hat. Ne? Am Ende ist es ja irgendwie auch, da sind wir bei Kultur, etwas, was man gar nicht mal so aufschreiben kann.
Nee, das kann man nicht aufschreiben. Und ich sage mal so, man redet ja auch gerne vom Gründergeist. Und das ist halt tatsächlich so ein, ja, ich würde mal sagen, hat fast was Metaphysisches in Unternehmen. Das ist tatsächlich super schwer zu kopieren, es sei denn eben der Gründer gibt sich Mühe, die Kultur so tief zu verankern, dass es wirklich bleibt. Und wenn das gelingt, ist es großartig.
Oder Trigema ist ja auch so ein interessantes Beispiel mit Wolfgang Grupp, der immer so das Gesicht war über Jahrzehnte und dann irgendwann einfach rausgeht und dann kommt die nächste Generation und steht immer noch im Schatten, weil dieser Schatten irgendwie noch nachwirkt. Aber das ist ja vielleicht auch eine Chance wiederum, oder? Für ein Unternehmen, sich dann neu zu erfinden und vielleicht das zu behalten, was irgendwie gut ist und funktioniert, aber auch vielleicht mal mit Hilfe vielleicht auch von außen zu schauen, wo müssen wir uns weiterentwickeln. Denn immer wenn du so eine starken Persönlichkeiten an der Spitze hast, wird ja nicht immer so viel hinterfragt, gerade wenn die auch manchmal dominant sind.
Nee, und ich finde es tatsächlich ganz spannend, also weil mich sehr beschäftigt mit dem Kernthema, was ich betreue, sozusagen, wie komme ich in diese große Unternehmerrolle rein? Höre ich mir auch viele Unternehmerbiografien an und es ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, dass die Unternehmer, die wirklich so Legacy schaffen, auch erstaunlich früh aus dem Operativen rausgehen. Ja, also so ein Reinhold Wirtgut, der ist jetzt mit 85 dann final auch mal aus dem Beirat ausgestiegen, ja, aber tatsächlich ist der aus der operativen Führung schon mit 60 rausgegangen, ja, weil er festgestellt hat, da muss sich was ändern. Irgendwann muss jemand anders übernehmen. Wenn ich zu lange bleibe, ist da zwar die Kultur, aber dann wird es halt auch schwierig. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt.
Ja, ich kenne es auch, dass Gründer dann sich so ein bisschen langsam zurückziehen und dann bei Lieblingsthemen ganz operativ reingrätschen oder ein Veto einlegen, weil sie dann gerne auch nochmal wieder wirksam werden wollen oder direkt spüren, okay, ich kann den Kurs hier ändern, hat vielleicht sogar mit Macht zu tun, aber das ist dann für alle anderen sehr schwierig.
Das ist super schwierig und tatsächlich so ein Dauerbrenner in meinen Coachings, ja, dieser Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit, die ist ja total stark bei uns und was aber in der Transformation von einem, ich bin der Macher, der alles anschiebt, hin zu, ich bin eine souveräne Führungskraft, braucht es eigentlich den Shift zu, ja, ich kontrolliere noch, ich habe auch noch eine Wirksamkeit, aber es ist eine Wirksamkeit, die eher so über die Bande geht. Ja, ich nenne das immer die Führungswirksamkeit, wo ich zwar Dinge anstoße, aber trotzdem eigentlich das Doing im Team bleibt. Das ist letztlich viel gesünder. Ja.
Mhm. Nimm uns doch nochmal mit in dein aktuelles Geschehen, deine Arbeit. Wie lange bist du jetzt schon selbstständig aktiv?
Ich bin jetzt seit 6,5 Jahren unterwegs. Ich bin dort eben vor allem gestartet mit der Reise vom Gründer zum CEO, weil ich eben festgestellt hatte, es gibt sozusagen diesen Kickpoint, wo das lässt sich relativ gut auch festmachen, Zahlen, wenn das Unternehmen größer wird als Anzahl der Gründer mal 15 bis 25 Mitarbeiter, dann ist im Prinzip so die maximale Führungsspanne ausgelotet und dann müssen wir eben lernen, in die Führungswirksamkeit zu gehen und anders zu führen. Ich habe da lange Zeit vor allem gearbeitet im Führungsinstrumentarium, um eben diesen Schritt zu machen. Und was dann aber für mich sehr spannend war, und ich hatte das so geahnt schon vorher, es geht natürlich nicht nur um Führungsinstrumente, es geht um die innere Aufstellung. Ja, dieses Loslassen nutze ich ungern, dieses Transformieren von Kontrolle, welche Rolle spiele ich? Und was ich dann in der Arbeit, ich habe letztlich intensiv betreut, inzwischen 120 Unternehmer mit Workshops und so ist das auch nochmal größer, dass viele Unternehmer und heute würde ich sagen, ganz viele sehr ambitionierte Menschen, das müssen nicht Unternehmer sein, das können auch Menschen sein im Management, das können Menschen sein, die Non-Profit-Organisationen aufbauen, dass die auf der einen Seite diesen Wahnsinnsdrang haben, was zu gestalten, aber oft etwas haben, was ich heute nenne, eine innere Glasdecke. Eine Blockade, die sie bei all der Energie, die sie haben, daran hindert, wirklich in die Größe zu kommen. Ja. De facto, Fun Fact, 97% aller Unternehmen in Deutschland, und das ist jetzt nicht unüblich, sind kleiner als 50 Mitarbeiter. Ja. Wenn wir sehen, wie viel Transformation in der Gesellschaft wir brauchen, ich weiß nicht, ob das aus der Riege kommt. Ja, die sind natürlich total wertvoll, aber eigentlich brauchen wir Menschen, die den Weg gehen. Und da ist es natürlich schon spannend zu gucken, was blockiert denn dazwischen? Was passiert, wenn wir an diese innere Glasdecke anschlagen? Und da setze ich mich sehr viel auseinander mit Prägung. Ich habe eine Familientherapie-Ausbildung. Ich setze mich gerade viel auseinander mit der Wirkung von Entwicklungstraumata, um quasi hinter den Vorhang dieser Blockaden zu gucken und dann meine Klienten dabei zu begleiten, ich sage mal, die Glasdecke Schritt für Schritt, Glasbaustein für Glasbaustein abzubauen, um in diese Freiheit zu kommen, was dann echte, souveräne, reife Führung ist.
Und sind die Glasdecken sehr unterschiedlich oder gibt es da schon so Themen, die dir immer wieder begegnen?
Absolut. Es gibt letztlich drei Glasdecken, die entsprechen genau den Stressreaktionen, nämlich Kampf, Flucht und Erstarren, also Fight, Flight, Freeze. Ja. Und die hängen sehr an der Kernprägung des Menschen. Also wer sozusagen Kampf heißt, ich gebe es zur Glasdecke, stoß da an und fange dann an, brutal zu drucken. Also ich mache immer mehr Druck. Ja, das ist Menschen, die mit großer Performance-Orientierung aufgewachsen sind, die sehr früh Verantwortung oft hatten. Also auch wieder, wenn du in Unternehmerhistorien gehst, haben ganz viele schon als Kind mitgearbeitet, wo immer klar war, Liebe gleich Leistung gleich Verantwortung. Dann gibt es die Flucht und Flucht, die suchen sich immer wieder neue Rollen. Ja, das kann dann zum Serial Founder werden. Gibt es aber auch, also I've been there, Menschen, die dann immer wieder auch Jobrollen wechseln, wenn sie immer das Gefühl haben, ich komme hier nicht weiter, ich muss was Neues suchen. Ja, wenn es aus reiner Neugierde passiert, ist ja gut, aber für viele ist das auch ein Weg von. Und dann gibt es das Erstarren, da geht es eher darum, dann ich bleib halt bei einer Größe stehen, weil das sich gerade noch sicher anfühlt. Und das ist natürlich okay, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Es ist halt, wenn der innere Druck eigentlich da ist, hey, ich will eigentlich mehr schaffen und ich laufe gegen eine Wand, ja, das ist der Punkt, wo ich dann anfange zu unterstützen.
Hier im Podcast geht es ja um dieses große Thema New Work. Mhm. Viele können diesen Begriff nicht mehr hören, aber interessant finde ich ja, wo der herkommt und was damit mal ursprünglich gemeint war, nämlich der Philosoph Friedrich Bergmann damals, der ja diese Frage auch in den Raum gestellt hat, was will ich eigentlich oder was will ich wirklich, wirklich, hat das ja so doppelt betont. Ich finde, die Frage ist auch heute noch sehr relevant, weil ja Studien wie die Gallup-Studie und es gibt auch noch weitere immer wieder zeigen, dass viele Menschen offensichtlich nicht engagiert, nicht happy, vielleicht sogar nicht richtig selbstbestimmt sind in ihrer Arbeit. Mich würde mal interessieren, wie du so diese Entwicklung siehst. Glaubst du, wir kommen da irgendwie vorwärts? Wir haben ja heute mehr Möglichkeiten denn je, auch wirksam zu werden in unterschiedlichsten Settings. Und manchmal könnte man ja fast pessimistisch werden, weil diese Gallup-Studie bleibt ja Jahr für Jahr sehr ähnlich.
Frustrierend.
Ich weiß nicht, ob man von dieser Studie alles ablesen kann. Ne? Also es gibt da sicherlich auch andere Betrachtungsweisen, aber so würde mich mal interessieren, wie du so auf dieses Thema gesamt blickst.
Also es ist natürlich ein Riesenthema, weil es auch da andockt. Ja? Es gibt sicher viele Umfelder, du hattest ja vorhin schon auch gesagt, so Konzerne und klassisch und hierarchisch, die Gutes arbeiten und sagen sie, selbstverantwortliches, erwachsenes Arbeiten nicht zulassen. Das sehe ich absolut. Ja. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist der Blick, den ich immer eher nehme, ist, wir sind in diesen Situationen oft auch Komplizen. Und da kommt dann diese innere Glasdecke zu tragen, dass ich natürlich total frustriert sein kann über eine Arbeitssituation. Und ich kann hier nichts erreichen. Ich mich aber fragen muss, sozusagen, was in mir hindert mich, klarer und offener zu sein. Ne? Und zu artikulieren, was ich wirklich will. Ja, weiß ich denn überhaupt, was ich wirklich will? Also es ist zum Beispiel faszinierend, auch wenn ich jetzt primär mit Unternehmern arbeite, die meisten sind so, ne, Glasdecke Freeze, ja, die sind so geprägt davon, immer für alle anderen zuständig zu sein, dass sie überhaupt kein Gefühl haben, was will ich. Ja, und dann wird auch so eine Unternehmerarbeit ist dann nicht wirklich frei, sondern letztlich sind die in einem Fadenkreuz von lauter Menschen, die was von ihnen wollen, aber sie selber haben nicht den Freiraum. Und ich glaube, wir brauchen im Sinne von New Work, und ich finde das hochrelevant, ja, wir brauchen beides, wir brauchen die Arbeit an der Struktur, dem, was von außen gegeben ist, was uns passiert. Aber wir brauchen anderes Bewusstsein. Wo können wir uns innerlich befreien, um wirklich mit der inneren Kraft, die wir ja alle haben, mit diesem inneren Feuer gute Arbeit zu machen. Ja, und wie können wir Menschen helfen, diesen Weg zu gehen? Weil nur zusammen funktioniert. Ja, die Arbeitsbedingungen können noch so groß sein, wenn ich ständig im Drama bin, wird der Job nicht gut werden. Ja, und ich kann noch so cool sein, wenn ich sozusagen in einem hierarchischen Konzern arbeite, werde ich andocken. Es braucht beides, damit es funktioniert.
Und die Frage ist ja auch,
wie siehst du das? Was sind da deine Erlebnisse?
Ja, ich glaube, es hängt viel auch von der Erwartung ab, die ich an Arbeit habe oder an meine Arbeit, der ich dann nachgehe. Und deswegen gibt es ja Leute, die mit einem 0815-Job auch happy sind, weil sie sagen, das ist okay, ne? Das ist, was ich erwarte und das mehr gebe ich dann auch nicht und das ist ein Deal. Es gibt auch Leute, die definieren sich über ihren Job und posten dann, I love my job, das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Und oft erwarten die sich darüber auch Bestätigung, habe ich dann den Eindruck, weil sie das dann ja so offensiv nach außen tragen.
Brav, dass du dich freust.
Ich nehme mich da auch nicht komplett raus als Podcaster. Also klar möchte man natürlich auch eine Bestätigung haben oder irgendeine Resonanz haben, sagen wir mal. Ich finde es aber schade, dass viele Leute unzufrieden bleiben und sich damit abfinden. Und das, da habe ich gerade einen aktuellen Fall in meiner Familie von jemandem. Und die Firma ist jetzt schon in der Insolvenz und er bleibt und bleibt. Und ich sage immer, schau dich doch um. Nee, das wird schon wieder. Das geht schon wieder hoch. Und ihm geht's jetzt gesundheitlich schon langsam schlecht. Das ist so dieser Frosch im Kochtopf, ne? Der bleibt und bleibt und das Wasser wird immer heißer, bis er nicht mehr kann. Und wenn er gleich reinspringen würde, während es kocht, würde er wieder rausspringen. Und so geht's nach meinem Eindruck vielen oder viel zu vielen Menschen, dass die vielleicht auch einfach Angst vor diesem Ungewissen haben, weil es könnte ja noch schlimmer sein an anderen Stelle. Aber trotzdem erlebt man dann ja eine Selbstwirksamkeit, wenn man mal gekündigt hat, weil ich habe es dann in die Hände genommen. Ne? Und das wünsche ich so vielen und finde das immer so schade. Und versuche natürlich auch unter anderem mit diesem Podcast zu inspirieren und über die Geschichten, die die Leute hier erzählen, zu sagen, guck mal, die haben das in die Hand genommen. Ich glaube, Selbstwirksamkeit und auch Entscheidungen treffen ist ein großer Schlüssel dafür.
Ist ein extremer Schlüssel und Selbstwirksamkeit ist auch eben eine der ganz wesentlichen Komponenten von Selbstvertrauen. Ja, und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Ja. Und letztlich nochmal, ich meine, eins der ganz wichtigen Bücher im Bereich New Work heißt ja auch New Work Needs Inner Work.
Ja.
Und das ist ja letztlich genau die Feststellung, dass wir solche offenen Organisationen nur schaffen können, wenn jedes einzelne Mitglied in der Organisation lernt, in diese Eigenverantwortung hineinzugehen und sich damit auch sicher fühlt, obwohl es vielleicht erstmal unsicher ist.
Es ist ja aber auch gar nicht vorgesehen oft, ne, in den Organisationen. Es ist auch gar nicht mehr gewollt. Also ich habe auch schon mal einen Vortrag gehalten über die neue Arbeitswelt und Freiheit und die Dinge, über die man dann diskutieren möchte. Und dann heißt es also, die Leute sollen hier bitte auch ihren Job machen, so nach dem Motto. Ne? Nicht, dass sie nachher noch kündigen, so nach dem Motto. Aber ich glaube ja auch daran, dass wenn Menschen sich fragen, was sie wollen, dass sie dann erst überhaupt dahin kommen, dass sie ihre Potenziale entfalten können, weil sonst, und dann haben auch die Unternehmen ja was davon, wenn das dann noch matcht. Von daher würde ich ja auch es gut finden, wenn immer mehr Unternehmen Angebote machen, dass man gemeinsam schaut, wo willst du hin, wo wollen wir hin und wo finden wir ein Match?
Absolut. Und ich meine, da haben ja alle was davon. Ja, also ich meine, die Menschen, mit denen ich arbeite, sind zum großen Teil sehr getrieben. Und da geht einfach, und getrieben heißt für mich immer so als Bild, ja, da gibt's so ein alter Ego, der hinter uns herrennt mit einer Peitsche. Ja, ich nenne den der schwarze Peitschenmann. Und das ist wirklich lustig. Ich mache das manchmal als physische Übung, dass ich mich hinter die Leute stelle und sage, renn mal und ich renne hinter dir und schieb dich. Und dann spüren die, wie viel Energie nicht nach vorne geht, sondern in die Abwehr dieses dauernden Drucks, den wir uns machen. Ja, während, wenn wir es schaffen, wirklich unabhängig zu sein, dann haben wir ein ganz anderes Energielevel und können letztlich viel mehr erreichen. Insofern muss es im Sinne jedes Unternehmens sein, dass diese Entwicklung zu unterstützen.
Ja. Ja. Und auch Führungsaufgabe dadurch.
Und auch Führungsaufgabe, ja. Die Menschen dahin zu challengen und zu coachen. Hey, guck mal, du kannst doch mehr. Und das war tatsächlich auch immer ein Job, den ich in der Führung besonders gern gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, da sind Leute, die haben echt Potenzial, aber irgendwie fahren die mit der angezogenen Handbremse, dann tatsächlich das Gespräch zu führen, zu sagen, du, ich höre da viel Gutes über dich, aber ich sehe zu wenig, ist da nicht mehr drin. Meist waren die dann am Anfang nicht so happy, aber typischerweise kamen sie eine Woche später auf mich zu und sagten, ja, okay, verstanden. Ich nehme mein Leben wieder mehr in die Hand und ich mache was. Und das war für die dann ganz großartig.
Also Coaches sprechen auch unangenehme Wahrheiten vielleicht mal aus und sagen, du, ich sehe da was, aber ich erlebe es noch nicht. Hattest du auch mal die Erfahrung, dass dir jemand so etwas gesagt hat? Oder du vielleicht auch durch Gespräche, vielleicht sogar mit Coaches, auf eigene Glasdecken aufmerksam wurdest?
Du, absolut. Also ich glaube, da ich auch sehr ambitioniert bin, ich habe alle Glasdecken durch. Sag mal so, ich hatte auch immer gute Coaches. Wir haben oft sehr auf der, also klassisches Coaching stellt ja primär Fragen und das ist auch gut und es hat Raum. Gleichzeitig gibt es bestimmte Dinge, so die Glasdecke ist per se durchsichtig. Ja, und die kannst du nur entdecken, wenn ja auch jemand mal dir sagt, guck mal, da passiert was gerade. Wenn ich so meine Jobs ansehe, ja, in der ersten Phase habe ich sehr gekämpft und überall Druck gemacht, ist nicht sympathisch. Ja, das hat mich total blockiert, weil mit jemandem, der needy ist und immer nur Druck macht, das war in der Beratung, arbeitest du schlicht und einfach auch nicht gerne. Ja, also sprich, irgendwann stagnierte das. Ja, dann habe ich ein paar Mal einen C-Level-Job gewechselt, ja, in 8 Jahren 3 Jobs. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich bin viel zu wenig in die Beziehung gegangen, da hing noch dieses ganze Arbeiten dran, ja. Und dann irgendwann auch beschlossen, nee, das ist es nicht, um dann jetzt den Job zu machen. Und ja, es braucht jemanden, der sagt, guck mal, da wiederholt sich ein Muster. Ja, das machst du jetzt zum 2. Mal, zum 3. Mal und bist du dir wirklich sicher, dass dich das nach vorne bringt? Oder gibt es da nicht alternative Wege? Das braucht es. Ja, es braucht Coaches, die auch ein Stück weit, wir nennen das immer Psychoedukation machen, die genau aufklären, sagen, guck mal, diese Modelle gibt es. Ja, wo siehst du dich? Um das transparent zu machen, was da passiert.
Und dann wird leichtfertig manchmal in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn drüber geschrieben, hier ändert doch dein Mindset und dann hast du den Durchbruch. Was denkst du, wenn du sowas liest?
Da denke ich, dass natürlich es darum geht, sich zu hinterfragen und zu ergänzen, also es geht eher darum, sein Mindset zu erweitern, nicht zu ändern. Ja, wir sind, wer wir sind. Also zu schauen, welche Facetten gehören da noch dazu. Aber diesmal eben gibt es nicht. Und das ist tatsächlich dieser Weg, wo ich vorhin sagte, ein Glasbaustein nach dem anderen wegräumen, ist sehr anstrengend, weil wir uns, wenn die Glasdecke massiv ist, wirklich konfrontieren mit schwierigen Erfahrungen aus dem Leben bis hin zu Traumata. Und ich finde, es gibt einen wunderbaren Satz von C.G. Jung, der sagt, Bäume, die in den Himmel wachsen, haben Wurzeln, die bis in die Hölle reichen. Ja, und das bringt wirklich genau die Erfahrung vom Punkt, wenn wir dahin kommen wollen, dass wir unser volles Potenzial erreichen wollen und diese Glasdecke durchbrechen wollen, dann müssen wir sehen, woraus sie besteht. Und das heißt zurückgehen in die Kindheit, was ist da passiert. Das ist oft ich suche immer noch ein Wort auch, ja. Das können manchmal so ganz unverfängliche Dinge sein, ne, wo es die Eltern wirklich gut meinen. Ja, also ich habe ein Beispiel, das ich total krass finde, ist ein Mensch, der sich echt schwer tut, seine eigene Wirksamkeit zu spüren, obwohl der wirklich viel wuppt, wirklich toller Organisator. Und aber Beschreibung, heiles Zuhause, war alles super, bis wir geguckt haben, was waren so Sprüche, die gehört hast. Ja, meine Eltern haben mal gesagt, dir fällt ja alles in den Schoß. Das ist ja so toll, wie leicht dir alles fällt. Und ja, ihm fielen die Dinge leicht, aber er hat nie eine Rückmeldung gekriegt, dass das seine Leistung trotzdem ist. Ja, das können so kleine Momente sein, nur wenn wir sie nicht dechiffrieren, bleiben wir einfach in diesem Hamsterrad hängen. Ja, und deshalb ist das, wenn wir wirklich Lust haben, was Großes zu bewegen, das loszuwerden und sich damit ins Reine kommen. Ja, das ist es auch mehr. Also ich bin auch keine Therapeutin. Ja, ich schaue dann eher in die Vergangenheit. Wir schauen das wertschätzend an und schauen dann, okay, und was heißt das jetzt nach vorne? Wie können wir das Wissen darum, dass das mal so war und dass dich das geprägt hat, nutzen, um es in etwas Positives zu übersetzen? Ja.
Und das, was Eltern sagen, scheint wirklich extrem wichtig zu sein. Ne? Das merke ich jetzt auch gerade wieder selbst als Vater von 3 Kindern. Und mal ist man reflektierter und mal ist man sehr in der Situation, aber das prägt einfach, ne?
Das prägt einfach und gleichzeitig solche Dinge passieren. Wir meinen es ja gut. Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Eltern, die das boshaft tun.
Ja, die sind ja auch, wir sind ja alle geprägt. Unsere Eltern von ihren Eltern und interessant ist nur, wie sich im Laufe der Jahrzehnte alles weiterentwickelt. Also ich schüttel auch manchmal den Kopf, wenn ich mit meiner Frau spreche über meine Eltern oder meine Schwiegereltern, die zum Beispiel ganz wenig über Probleme reden. Und das war wahrscheinlich in der Zeit auch einfach genau so vorgegeben, dass man darüber nicht spricht, sondern dass man, ja, keine Ahnung, ich kann es auch noch nicht mal selbst erklären, aber das hat sich irgendwie so weitergegeben.
Weitergeben und war vielleicht auch, ich meine, das ist ja, dann sind wir ja bei der Kriegsgeneration, ja, wie viele Väter den Krieg erlebt haben, vielleicht noch schlimmer in Russland im Lager endeten, für die war es eine Überlebensstrategie, nicht mehr drüber zu reden.
Genau.
Und trotzdem wird es natürlich weitergeben, dieses Schweigen und diese Erfahrung.
Ja. Und dann gibt es natürlich noch diese Effekte, dass man sich das retrospektiv auch schön malt. Also wenn man dann in die eigene Geschichte schaut. Ich bin ja hier in Rostock groß geworden, ehemalige DDR. Und das interessiert mich gerade total, wie in dieser Zeit, ich war ja 9, als die Mauer fiel, aber was in dieser Zeit passiert ist, das war ja auch wirklich eine Diktatur. Das heißt, die Menschen hier haben ja 2 Diktaturen hintereinander erlebt. Also wie das alles prägt bis heute, wo es dann in Richtung AfD in andere Richtungen geht, die ja auch damit zu tun haben. Und diese Prägungen sind so stark und verbunden mit Glaubenssätzen. Und da frage ich mich natürlich, wie dann ein Coach diese stark zementierten Prägungen, also wie schafft man es, das überhaupt zu rütteln? Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Also erstmal ist ja immer das Wichtige zu erkennen, wo hängt sowas eigentlich? Wobei, also einerseits kann ich das natürlich als Coach beobachten, ja, wo sehe ich immer wieder kerne Muster, wo weicht jemand immer wieder aus, die Verantwortung zu übernehmen. Und was aber auch ganz gute Indikatoren sind Situationen, wo wir uns sehr stark getriggert fühlen, also wo es so einen Ausschlag an Gefühlen gibt. Weil tatsächlich, ich sag mal so, es gibt 3 Arten von Glasbaustein in dieser Glasdecke. Das sind diese Glaubenssysteme, das sind Schattenseiten, also Charakteristika von uns selbst, die wir irgendwann mal gelernt haben zu unterdrücken, die aber in unserer Vollständigkeit fehlen, und es sind eben so alte Verletzungen. Und wenn wir getriggert sind, ist es typischerweise eines dieser 3 Dinge, die dann hochpoppen. Das heißt, wir können den Trigger, wenn wir anfangen, den Trigger nicht sozusagen als Realität anzusehen, sondern zu sagen, oh, hübsches Signal, jetzt lass uns mal hinter den Vorhang schauen, was passiert da eigentlich, dann können wir da ganz gut dran arbeiten. Und dann geht das immer in 2 Schritten. Einerseits zu dechiffrieren, ja, das ist die Situation, die mich getriggert hat. Was habe ich gedacht? Welche Emotionen kamen da hoch? Was für ein Verhalten lege ich dann an den Tag? Was ist das Resultat? Ne? Das ist tatsächlich ein Muster, das kann ich vielleicht dir zuschicken, das ist toll zum Arbeiten da dran. Spannend ist immer, zwischen den Gedanken und dem Resultat entsteht sowas wie ein Feedback. Ja, es passiert genau das, was wir fürchten. Ne? Und wenn man das anguckt, kann man einen Schritt tiefer gehen und sagen, was für ein Glaubenssatz steht eigentlich hinter dieser Schleife, die ich da gerade gesehen habe. Ne? Und dann, aber da ist man in der Analyse. Nice. Ja, das hilft uns noch nicht nach vorne. Was dann nach vorne ist, zu sagen, okay, gleiche Situation, aber ich ziehe jetzt das Spiel von hinten auf. Ich sag jetzt mal, was will ich eigentlich als Resultat haben? Also ich fange von unten an, ja, was sollte eigentlich künftig in meinem Leben passieren, damit ich glücklich bin? Um dann zu überlegen, okay, um das zu erzeugen, was kann ich persönlich tun? Da sind wir in der Selbstverantwortung. Was kann ich tun, um dieses Resultat zu erzielen? Ja? Und dann geht's hin, okay, wie fühle ich mich dann? Und dann, man merkt mal schon, wenn ich das so mit dem Coachie durchgehe, ja, auf der ersten Hälfte, oh, da wird's immer enger, ja, da wird's echte Beklemmung. Und allein, wenn Sie in Gedanken auf die dann rechte Seite gehen, ich nenne die Überglasdeckenseite, dann kommt wirklich so eine Erleichterung. Wow, da passiert ja was, ich kann etwas ändern. Und dann kommen auch andere Gedanken und dann stellst du fest, und das machen wir auf kleinen sozusagen Situationen, und wenn du dann das tatsächlich tust und verfolgst, okay, es ist gelungen, dann auch tatsächlich dir die Zeit nimmst, zu reflektieren, ja, es hat geklappt, was genau hat jetzt geklappt, dann fängst du im Prinzip an, diese alten Muster, die ja total tief drin sind. Ja, als wenn ich an Mustern arbeite, sind meine Muster, ich bin heute 57, die sind zwischen, ja, 57 und 51 Jahre alt, also mega tief verankert. Ja, aber so kannst du sie überschreiben und ganz wichtig ist wirklich auch immer der Blick drauf, wow, es hat jetzt geklappt und das dann wirklich zu genießen, weil dieses Genießen, das schafft dann diesen kleinen Trampelpfad neben der alten Glaubenssatzautobahn, der es uns ermöglicht und den immer breiter zu machen. Ja, und das klappt erstaunlich gut. Also das ist ein super, super Trick. Und dann natürlich auch sagen, okay, was ist denn jetzt der neue Glaubenssatz, mit dem ich arbeiten will?
Also können sich Menschen ändern?
Menschen können ihr Verhalten ändern. Ja, am Ende, und sie können bestimmte Glaubenssätze ergänzen, erweitern. Also bei mir war zum Beispiel ein Glaubenssatz immer, ich darf andere Menschen nicht enttäuschen. Ja, die Erweiterung heißt, ich darf auch Grenzen setzen, weil ich bin ja auch ein Mensch und dann enttäusche ich mich nicht. Ja. Und dann kann ich das übereinbringen und das ist möglich. Also ich sehe Menschen, die sich auf den Prozess einlassen, da sehe ich in kurzer Zeit ganz tolle Entwicklungen, ja, und wo dann Unternehmer plötzlich merken, wow, ich kann hier wirklich was bewegen, da tun sich ganz neue Türen auf, ich habe eine andere Wirksamkeit und oh, hat heute gerade wieder so eine, kurz vor unserem Call noch so eine Session und das ist einfach so beglückend zu sehen, wie jemand dann bei sich ankommt und die Energie spürt und wirklich die Welt ein Stück besser macht. Ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist das, was mich antreibt.
Ja, das geht mir auch so. Ich habe vor einer Weile, also ich habe ja auch immer wieder CEOs zu Gast, immer mal wieder. Und da war der Mirko Kaminski zu Gast, der ist CEO, Gründer und CEO der Achtung Agenturgruppe Kommunikation in Hamburg und aus Hamburg. Und der sprach auch ganz offen, und das finde ich dann sehr schön, von seinen Schwächen und von den Dingen, die er nicht kann, die er auch gelernt hat. Und da ist damit so fein, dass er damit sogar offen umgeht. Und das finde ich natürlich toll, weil das sind Dinge, die würde nicht jeder CEO so über sich sagen. Er sagt zum Beispiel, also mit Zahlen und mit alles, was in Richtung Buchhaltung und so weiter geht, das kann ich nicht. Oder also hat so ein paar Dinge aufgeführt und hat dann aber natürlich auch gesagt, was ihm liegt, was er kann, wo er stark ist. Und das zu wissen, ist natürlich toll. Und damit auch noch rauszugehen und zu sagen, so ist es, das ist natürlich dann super.
Das ist super. Und das eröffnet ja überhaupt auch erst die Möglichkeit, rauszugehen aus dem, ich muss alles alleine schaffen, hinzu, ich führe ein Unternehmen im Team und ich suche mir Menschen, die mich ergänzen. Und das macht, glaube ich, schon auch gute Führungskräfte, gute Unternehmer aus, dieses Bewusstsein zu haben. Und die Offenheit damit. Ja.
Aber immer wieder erleben wir auch, dass Führungskräfte versuchen, perfekt oder stark zu sein und alles zu wissen und auf alles eine Antwort zu haben. Geht dir das auch so? Hast du auch den Eindruck, dass dieses Führungsbild nach wie vor ganz stark in vielen Organisationen da ist? Also, dass man Schwäche zugibt, dass man darüber spricht, was man nicht kann? Das ist ja jetzt nicht die Regel, noch nicht.
Nee, also es ist unglaublich stark, ja. Und so auf dieser Journey vom Gründer zum CEO ist das tatsächlich auch eine der großen Meilensteine, wenn du feststellst, ich muss nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles machen können. Es ergänzt sich, ich entdecke aber das, was meine Special Sauce ist, die ich mit reinbringe. Und meist ist es das Gesamtverständnis, also zu sehen, wie alles zusammenkommt. Weil wenn du tief im Bauch des Unternehmens arbeitest, kannst du diesen Blick nicht entwickeln. Aber ja, das Bedürfnis, alles zu können, da sind wir eben bei der Glasdecke des Kampfes, die dann sehr stark ist, ich muss das alles alleine tragen. Ja, solange ich anschiebe, ist ein bisschen wie Sisyphus, geht's nach vorne. Aber wir wissen auch bei Sisyphus, wenn der auf dem Berg war und losließ, passierte nicht viel.
Lass uns ruhig auch nochmal über dein Buch sprechen, in dem du ja auch über all das geschrieben hast. Mich würde mal interessieren, wie sah auch der Prozess aus, dieses Buch zu schreiben oder zu erarbeiten?
Weil es gibt ein Buch, was geschrieben ist, vom Gründer zum CEO, da das entstanden, das war mein Corona-Projekt. Da war ich noch sehr auf der Instrumentalseite unterwegs, wobei das schon auch wichtig ist. Es war mit dem Titel vom Gründer zum CEO, aber es geht eigentlich um alle Führungsinstrumente, die man braucht in der Quintessenz, um gute Unternehmen und Teams zu führen. Also ein bisschen Selbstführung, aber viel auch direkte Führung, also im 1:1, Teamführung, Unternehmenskultur. Und das ist viel aus meiner eigenen Erfahrung gestanden, viel gelesen. Ich arbeite jetzt, starte das nächste Buch, wo es genau um diese innere Journey geht, um die Reise durch die Glasdecke. Und auch da wieder, einerseits geht es natürlich darum zu zeigen, mit welchen Instrumenten kann ich mich dem nähern, so wie ich das gerade kurz vorgestellt habe. Ich werde da aber auch sehr viel reflektieren, die Reisen, die meine Klienten gemacht haben und auch meine eigene Reise. Weil über mich kann ich am freiesten erzählen. Und es ist wirklich spannend, wie mit dem Schreiben, mit dem Gedanken machen drüber, welche Phasen ist denn diese Reise? Ich nutze da das Konzept der Heldenreise, was aber auch genau diese, ja, letztlich aus Mythen kommend, genau diese Grunderfahrung des Menschen zeigt. Helden, also Menschen, die etwas Größeres schaffen wollen, die der Welt etwas Gutes bringen wollen, das ist nämlich die eigentliche Definition vom Helden, müssen halt durch diese Transformation gehen, aus dem sicheren, aus dem Safe Space über, ja, eigentlich die Weigerung des Rufs, was die Glasdecke ist, zur Entscheidung, und dann gibt's einen Weg erstmal in die Hölle und dann wieder raus. Und ich erlebe jetzt beim Schreiben auch nochmal, wie ich diesen Prozess auch nochmal durchgehe und Schritt für Schritt sehe, was bringt mir und was macht das mit mir, wenn ich durch diese Schritte gehe. Und das ist eine sehr, ja, sehr gute, demutvolle Erfahrung. Ja.
Wir erleben ja auch viele Führungspersönlichkeiten auf der politischen Bühne zum Beispiel, die ganz offensichtlich auch ihre Rollen spielen, ja. Da sind wir jetzt natürlich auch so, das, was wir in den Nachrichten sehen, Trump, Putin, Merz und wie sie alle heißen. Da hat man ja selten den Eindruck, dass das irgendwas mit authentisch zu tun hat, ja, sondern die, obwohl Trump ja auf eine Art auch authentisch ist, kann man vielleicht.
Das ist wahrscheinlich noch am authentisch.
Der ist dann so halt auch, der ist dann halt auch wirklich so, wie er verspricht, auf eine Art. Aber, es scheint ja nicht belohnt zu werden, authentisch zu sein. Also es gab jetzt mal ein Interview, wo Merz auch sehr emotional wurde, und vielleicht hast du das auch gesehen, das ist dann aber schon eine Ausnahme, ne? Eigentlich folgt es in der Regel dann oft so diesem, du musst halt in dieser Rolle sein, damit du erfolgreich bist, und gleichzeitig auch aus dieser New Work-Idee heraus ist ja irgendwie auch der Wunsch da, dass du authentisch sein kannst in deiner Führung. Also gibt es auch erfolgreiche Führungskräfte großer Unternehmen, von Konzernen, wo du sagst, so geht authentische Führung, so stelle ich mir das eigentlich vor?
Ich glaube, da ist ja die Frage, was heißt authentisch?
Ja, genau.
Also ich hatte lange Zeit gehadert mit dem Begriff, weil wenn es so ein Bild gibt, es gibt so eine monolithische Dorothea, und wenn die authentisch, und wenn die halt ein paar doofe Ecken hat, dann haut sie halt den anderen die doofen Ecken um die Ohren. Ne? In einem Blick, wo wir sagen, wir sind Menschen mit ganz vielen Facetten, und je nach Kontext spielen andere Facetten eine Rolle, aber es gibt einen Kern in uns, wo wir uns klar sind, was ist mein Anliegen für die Welt? Was sind meine Werte? Und wie lebe ich diese Werte angemessen für den Kontext? Das ist für mich authentisch. Ja. Und ich sehe schon Unternehmer und Führungskräfte, die das leben und die eben nicht meinen, sie müssen eine Rolle spielen. Ich glaube, der Unterschied ist dann immer dort, da sind wir wieder bei der Glasdecke. Unterhalb der Glasdecke sind wir in diesem Kampf- und Beweismodus. Ja, wir müssen zeigen, dass wir perfekt sind.
Im Reaktionsmodus gewissermaßen.
Sehr reaktiv, ja. Ich reagiere und das kriegt so eine Starre. Ja, weil ich glaube, dass ich etwas erfüllen muss, was erwartet wird. Die Authentizität jenseits der Glasdecke ist die freie Entscheidung, in welchem Umfeld bringe ich welche Facetten von mir zur Geltung. Ja, und meine Facetten zu Hause mit meinen drei Jungs sind andere als im Coaching und sind andere, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Und das finde ich dann wiederum völlig fein. Also ich glaube, da geht es auch eher drum, und das ist vielleicht auch entlastend für Menschen zu sagen, authentisch heißt nicht, du bist überall derselbe oder dieselbe, sondern deine Werte sind dieselbe, das, was dir wichtig ist, ist dasselbe. Aber schau mal, wie du das so einbringst, dass dein Gegenüber damit in Resonanz gehen kann. Und das ist gute Authentizität. Und ja, aber da gibt's Führungskräfte, die das können. Und das ist natürlich großartig, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten.
Ja, das ist.
Und ich sehe auch, dass es vielen Anliegen ist. Also wenn ich so meine Coaches Revue passieren lasse, die wollen eigentlich alle wirklich gute Unternehmen bauen. Die geben sich sehr viel Mühe, offene Kulturen zu schaffen, strugglen natürlich, stolpern über ihre eigenen Füße, aber ich erlebe da keinen, gut, zu mir kommen die natürlich auch nicht, aber ich erlebe keinen, der sagt, mir geht's einfach nur drum, die alle überzubügeln. Ne? Wenn die davon reden, dass sie jetzt mal härter sein müssen, dann ist es eigentlich meist eher die Aufforderung an sich, sich zu überwinden, klarer zu sein. Ne? Aber weniger. Also ich erlebe viel Willen zur Authentizität, aber es braucht halt den Weg, wer bin ich wirklich und wofür stehe ich? Hm. Ist das das, was du erlebst? Hm. Wahrscheinlich auch, ne? Hm.
Ja, das sind so Konflikte, glaube ich, die Führungskräfte auch manchmal so in sich tragen. Sie wissen genau, wenn ich jetzt auch sage, was ich denke, dann gibt es Gegenwind aus der Richtung. Und das kann ich jetzt eigentlich gerade nicht gebrauchen, deswegen sage ich es vielleicht nicht. Aber andererseits würde ich es gerne sagen. Und es sind, glaube ich, oft so Situationen, wo es nicht immer so leicht ist. Also nicht jeder kann es sich leisten, zu sagen, was er denkt. Ist so mein Eindruck.
Nee, zumal eine ganz zentrale Aufgabe von Führungskräften ist, einen sicheren Raum zu bereiten. Und weil nur in einem sicheren Raum, wissen wir, psychologische Sicherheit, können wir kreativ sein, kommt die Energie. Und das heißt natürlich immer, dass wir als Führungskräfte auch einen Teil von Angriffen von außen abschotten müssen.
Also damit Komplexität das reduzieren eigentlich.
Komplexität reduzieren, damit es sich safe anfühlt. Und ja, und das ist eine große Herausforderung. Ja. Gleichzeitig wiederum, wenn wir klare, starke Werte haben, kommen wir besser damit klar, weil wir dann ein Raster haben, mit dem wir das übersetzen können.
Mhm. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
Mein Lieblingswert im Moment ist kreative Schaffenskraft. Also ich gestalte wahnsinnig gerne und ja, kreative Schaffenskraft.
Und ist es auch so, dass du auch für Klienten und mit Klienten arbeitest, die ganz andere Werte haben? Oder sind es in der Regel ähnliche Werte? Ich meine, es könnte ja sehr herausfordernd sein, mit jemandem zu arbeiten, der Dinge verfolgt, wo du persönlich sagen würdest, das ist gar nicht meine Richtung. Auf der anderen Seite ist es dann nun mal seine Welt, ne?
Ja, ich glaube, es braucht in einem gewissen Rahmen für ein gutes, produktives Coaching schon eine gewisse Werteähnlichkeit. Ja, also ich sag mal, wie gesagt, mein Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, gute Unternehmen zu bauen. Wenn jetzt jemand käme, der eher so, hey, einfach let's get rich, quick, mir ist völlig egal, was das Team macht.
Iron Fire.
Das wäre eine Herausforderung. Die Frage ist erstmal, wird der überhaupt Coaching nehmen? Oder würde der sucht dann wahrscheinlich eher ein Performance-Coaching, ja, wo er sich nochmal weiter optimieren kann. Und für mich ist allein schon die Barriere, wenn ich einen Coach annehme, dass ich sage, du wirst mit mir in der Tiefe arbeiten, weil ich glaube, dass es das ist, was den eigentlichen Hebel bringt, bist du bereit, diesen Schritt zu gehen. Und damit hast du eine ganz andere Offenheit. Also ich glaube, ja, es braucht, damit die Arbeit produktiv ist, braucht es ähnliche Werte.
Ja. Hast du schon Absagen machen müssen?
Ja, klar. Also vor allen Dingen, wenn Menschen, weil sie natürlich auch meine Historie sehen, wie viel ich geführt habe, eher auf der rein operativen Ebene arbeiten wollen, eher nach dem Motto, wie optimiere ich mein Team, als was ist mein Anteil da dran, da sag ich ab. Also ich versuche sie erstmal zu überwinden und ich weiß noch, wir hatten jetzt gerade die Woche, ich hatte mit ein paar meiner Klienten einen Salon, wo wir um das Thema gutes Unternehmertum gesprochen haben und da erzählte einer, wie er damals zu mir kam, einer meiner älteren Klienten, der kam genau mit dem, oh Dorothea, ist alles so schrecklich, mein Team performt überhaupt nicht, hat ein bisschen erzählt und dann sagte ich, du, tut mir leid, das bist du. Und das hat ihn überzeugt. Ja? Jemand anders würde sagen, nee, dann mache ich es nicht.
Wenn er sich das anhört und darüber nachdenkt, ne?
Genau, wenn er sich, ja. Und da klickte was und das war extrem produktiv, die Arbeit.
Ist das oft so, dass wenn das Team nicht performt, dass die Führungskraft, also dass es eine Spiegelung ist?
Absolut. Also gerade in diesem Zusammenspiel, wenn die Führungskraft sehr in diesem Kampfmodus ist und Kontrolle bewahren muss, nicht loslassen kann, das sind ja dann die Ersten, die sich beklagen darüber, dass das Team nicht Verantwortung übernimmt. Das ist natürlich der totale Spiegel. Und
die sind alle zu doof. Das kennt man ja auch so. Die sind alle zu doof, die checken das nicht oder die wollen nicht richtig reinhauen, nicht richtig arbeiten. Ich bin ja der Einzige. Warum verstehen die das denn nicht? Ne?
Warum verstehen die nicht? Und gleichzeitig freuen sie sich über die Rückdelegation, weil es ihnen ja zeigt, wie wichtig sie sind. Ja, und ja, also.
Mich würde mal interessieren, ob du abschaltest von deinem Job und wenn ja, wie?
Momentan schalte ich weniger ab, weil dieses Konzept sich gerade immer so, also da bin ich einfach sehr tief drin und finde das auch einfach unglaublich spannend. Auch ein bisschen gemein, dass ich in vielen Kreisen dann doch dazu neige, auch irgendwie zum Coaching zu greifen. Ja, wenn Leute mit Problemen kommen, dann bin ich sofort in Fragen drin. eigentlich sollte man ja auch nicht ungefragt coachen. Aber ich suche mir schon auch Räume zum Entspannen. Also bei mir ist es Gartenarbeit gerne und habe jetzt seit einiger Zeit ein neues Hobby. Letztes Jahr mir eine Werkstatt eingerichtet im Keller. Ich drechsle und beim Drechseln musst du dich so derartig konzentrieren auf die Spitze des Werkzeugs, sonst zerschlägt dir alles, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, ganz woanders zu sein. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ich muss das auch immer wieder sozusagen abschütteln können, sonst trägt man irgendwann zu viel.
Ja. Ja, ja. Die kommen alle mit ihrem Rucksack, die Leute. Ne?
Die kommen alle mit dem Rucksack. Aber die müssen sie selber auspacken. Ja, also ja. Den darf ich mir auch nicht aufsetzen. Das ist klar.
Was sind denn deine Ziele? Du hast jetzt noch ein Buch, was du gerade schreibst. Könntest sicherlich noch viel mehr Leute coachen, aber mehr als 15, 20 Leute schafft man dann ja auch nicht, um weiterhin gut zu arbeiten, so wie du dir das vorstellst. Was hast du dir dann noch vorgenommen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil also mit dem Buch kann ich natürlich auch das Thema weiterbringen und sagen, mit den Coachings bin ich beschränkt in meinem Impact. Ich schaue jetzt natürlich auch, welchen Impact haben meine Klienten, weil das sind, deren Impact ist mein Multiplikator. Ja. Aber ich überlege, und das ist jetzt aber noch nicht akut, eben auch, wie kann man dieses Wissen darüber in anderen Formaten sagen, aufbereiten, sodass mehr Menschen diesen Weg bewusst gehen können. Ja, weil es ist ein Weg, den man gut gehen kann. Und das irgendwann mal zu entwickeln, das können Trainings sein, das kann sein, in andere Runden reinzugehen. Auch vor allen Dingen, ich mache viel Einzelarbeit, liegt auch daran, dass ich introvertiert bin. Aber jetzt gerade diese Woche ja gesehen, so ein Salon mit 8 Leuten, die sich intensiv austauschen, also Foren aufzumachen, wo Menschen sich treffen, diesen Weg gehen. Und gerade tatsächlich ist auch diese Heldenreise, kein Held geht die Reise allein. Ja, es braucht einen Mentor, es braucht einen Coach, der begleitet. Aber es braucht vor allen Dingen auch ganz viele Peers. Und ich meine, wenn wir uns alle großen Heldensagas anschauen, ich bin großer Herr der Ringe-Fan, da gibt es die Gefährten.
Ja.
Ja, und die Gefährten braucht es. Es braucht Menschen, die das gleiche Ziel haben und die mit, wo wir uns austauschen, wo wir einen
Eigentlich
Raum
ist ja
haben,
Samwise Gamgee der Held, ne? Weil Frodo hätte das ja nie geschafft.
Frodo hätte es nie geschafft, ja. Und es braucht einen Sam. Ja, das ist nochmal besonders. Es braucht den Gandalf, der Impulse gibt, aber ja eher dann auch zurücktritt. Kein Held macht die Reise allein. Und dafür Umfelder zu schaffen, dass Menschen die Begleitung spüren, sich gegenseitig stützen, das ist meine Journey, meine eigene Journey nach vorne.
Es gibt ja dann manchmal, dass dann eine Academy eröffnet wird oder dass man so Coaches zertifiziert oder irgendwie versucht zu skalieren. Aber wenn man mit Menschen arbeitet, ist es eben keine Software, ne?
Es ist keine Software und hatte ich früher mal überlegt, als ich gestartet bin. Gut, das ist vielleicht auch arrogant. Im Moment, ich habe halt so viel Wissen angefangen. Natürlich geht es darum, das anzusammeln. Es gibt ja auch andere fantastische Coaches. Aber ich glaube, diese Summe an Erkenntnissen auf das Level zu kommen, ist auch dann nicht so einfach. Ja, es braucht viel Erfahrung dahinter und das einfach so durchskalieren, da hätte ich das Gefühl, da geht auch einiges verloren. Dann wird's, es ist halt keine schematische Arbeit, die man irgendwie macht. Es ist sehr kreative Arbeit. Deshalb auch die Schaffenskraft.
Mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen außerhalb eines Coachings?
Im Moment würde ich am liebsten mal ein Gespräch führen mit Dirk Rossmann, weil der diese Reise ziemlich gemacht hat. Der mit Frühvater verloren, mit 14 schon Familieneinkommen beigetragen, schon damals mit einer, also seine Mutter hatte ja so einen kleinen Drogerieladen, so ein Klitsche letztlich. Und er kam dann auf die Idee, einen Bringdienst in seinem Ort zu organisieren. Ne? Wo er dann deren Waren ausgefahren hat, hat dann eben sofort als Drogerie möglich wurde, als Geschäftsmodell das aufgemacht, hat brutal hart gearbeitet, also massiv im Kampfmodus unterwegs, hat das gemacht, bis er, ich glaube, Mitte 40 war, Unternehmen maximal überschuldet, um ganz viel zu expandieren. Und dann hat er einen Herzinfarkt gekriegt und hat komplett gedreht. Also das war bei ihm, da hat er die innere Glasdecke, ist er einmal so richtig gegen geknallt. Ja, es hätte auch schief gehen können, dann wäre es das gewesen. Und der hat es total gedreht. Und mit dem würde ich gerne über, und er hat sich ja sehr viel auch mit Psychologie beschäftigt, mit dem würde ich gerne, und das werde ich auch noch hinkriegen,
und er hat auch mal Bücher geschrieben,
über innere Reise sprechen.
Ja, ich glaube auch in Gesprächen steckt viel drin. Ich bin ja auch ein großer Freund von Gesprächen, die einen auch manchmal ganz woanders hintragen. Also gerade auch dieses Ergebnis offene ist natürlich sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst hier im Podcast und ich glaube viele Impulse gegeben hast, die hoffentlich auch vielen helfen, wenn man jetzt weitermachen will mit dem Thema. Ich glaube, hier hören auch viele Führungskräfte zu. Wie kann man dann vorgehen? Nimmt man dann einfach Kontakt mit dir auf? Man kauft sich vielleicht dein Buch erstmal.
Man kauft sich, ich sag mal so, im Moment vor allem für jetzt diese Glasdeckenthemen. Ich habe einen Newsletter, ich habe einen großen Blog, wo im Prinzip ich all das auch niederlege, weil es mir tatsächlich total wichtig ist, dieses Wissen rauszutragen. Dann auch natürlich gerne Kontakt aufnehmen und schauen, ob es passt.
Ja, sehr schön. Dorothea, vielen, vielen Dank. Dir weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg, bleib gesund und vielleicht auch nochmal die Chance für abschließende Worte. Etwas, was dir vielleicht wichtig ist, was du den Hörenden noch mitgeben möchtest am Ende dieses Gesprächs.
Also erstmal vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und den Austausch. Ich fand das ganz besonders heute. Was ich mitgeben würde, gerne, ich glaube, wir sind alle großartig. Jeder von uns hat diesen goldenen Kern. Und es ist einfach, es ist es wert, dem zu folgen, zu schauen, was ist das, was ich wirklich bewegen will. Und dann diesen Weg zu starten in dem Wissen, dass der eine Auseinandersetzung ist, aber auch in dem Wissen, dass wenn ich diese Auseinandersetzung gehe, ich eben rauskomme aus diesem Käfig, der mich umgibt und an einen Punkt komme, wo ich wirklich in eine Souveränität, eine innere Freiheit, in eine Gelassenheit komme. Und ich glaube, das ist das, wonach wir uns eigentlich alle sehen. Und ja, seid mutig, traut euch, euch selbst zu stellen, weil da liegt das Gold.
Punkt. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Schöne Grüße nach München. Und hoffentlich bis bald. Vielleicht dann auch nochmal im echten sogenannten Leben. Das sollte doch zu machen sein. In diesem Sinne.
Bis bald. Mach's gut.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links von Dorothea natürlich in den Shownotes. Außerdem empfehle ich euch einen Besuch auf meiner Website gabrielrath.com. Dort gibt es mehr zum Podcast, auch wie ihr hier an Bord kommen könnt. Ihr könnt Werbung schalten, ihr könnt Sponsor werden, wenn ihr mit eurer Company auch euch dafür engagiert, diese Arbeitswelt besser zu machen. Ihr könnt mich als Keynote-Speaker buchen. Ich bin auch als Moderator unterwegs auf Konferenzen, auf Corporate-Events. Und ihr könnt natürlich auch mit mir arbeiten. Ich begleite euch in einem Storytelling-Sparringsprogramm. Bin dort für Führungskräfte und UnternehmerInnen seit Frühjahr diesen Jahres unterwegs. Und wenn auch ihr eure Story jetzt klären wollt und auf das nächste Level bringen wollt, auch in der Kommunikation nach außen, sei es auf LinkedIn, sei es im Podcast, sei es auf Bühnen, dann lasst uns doch zusammen arbeiten. Das können wir gerne auch bei einem Kaffee besprechen. Den Link findet ihr in den Shownotes oder einfach auf meiner Website gabrielrath.com. Das soll es für heute gewesen sein. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder in der 361 dann. Schöne Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.